ist der ICF Basel Podcast.
Schön, was für eine Freude. Sind ihr frisch? Ja, ein schönes Wochenende. Und es ist schon fast wieder Frühling, zumindest von den Monaten her, wo das Jahr schon fortgeschritten ist. Und immer wenn es so Frühling wird, dann fängt sich bei uns Kühlschranktüren, die Aussenseite der Kühlschranktüren so langsam wieder anfüllen mit Hochzeitskärtchen und Hochzeitseinladungen. Da wird geheiratet, im Sommer wird geheiratet. Und dann sieht man all die Bildchen von diesen verliebten Pärchen, die sich da anschauen und dahin schmelzen beim Anblick des anderen. Und eigentlich ist das ja alles der blanke Wahnsinn, oder? Der blanke Wahnsinn. Eigentlich ist es crazy. Jeder weiß, was für Gefahren mit einer Ehe verbunden sind. Jeder weiß, was für hässliche Geschichten sich aus einer Ehebeziehung können entwickeln. Jeder weiß, wenn du jemandem dein Vertrauen so schenkst, wenn du dich jemandem so öffnest, dann gibst du dieser Person die Vollmacht, dir einen Stachel durchs Herz zu treiben. Dann gibst du dieser Person die Möglichkeit, dich abgrundtief zu verletzen. Und die meisten von uns kennen Geschichten aus nächster Nähe, wo sich eine Ehe zu einer Schlammschlacht entwickelt hat, zu einem Fest von der Zerstörung, zu einem nachhaltigen Schmerz. Und eigentlich ist wie ein klarer Fall, man müsste Leute eindringlich vor so etwas warnen. Eigentlich müssen die Eltern von der Braut am Hochzeitstag vor der Kirche grosse Transparente entrollen, wo steht, mach's nicht! Rethink! Denk nochmal nach! Don't do it! Und die Geschwister vom Bräutigam, die müssen während dem Trauakt führen schreien, sag nein! Sag nein! Oder am besten gerade den Priester im Vorfeld entführen, damit das Ganze gar nicht passieren kann. Auf jeden Fall müssen alle, die dieser Hochzeit beiwohnen, sich verbissen auf die Lippen beissen und den Blick abwenden. Erschrocken über das, was sich da jetzt gerade wird abspielen. Aber interessanterweise sterben die Wagemutigen nicht aus. Man kann nirgends tiefer verletzt werden, schwerer enttäuscht werden, nachhaltiger entmutigt werden als in einer gescheiterten Ehe. Aber immer noch gibt es Leute, die sich auf das Abenteuer einlassen. Immer noch füllt sich die Kühlschranktüren mit Hochzeitseinladungen. Sogar Leute, die an ihrem eigenen Leben, ihrem eigenen Leben ein Scheitern von einer Ehe, den Zerbruch von einer Ehe erlebt haben. Sogar so Leute, wenn sie den richtigen Partner findet, lehnt sich nochmal darauf ein und schreitet nochmal durch den Mittelgang von dieser Kirche und gönnt sich das Eheversprechen. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Wo liegt ein Geheimnis, wo liegt der Grund dafür, dass Leute bis zum heutigen Tag so ein unberechenbares Projekt riskieren? Ich glaube, es gibt nur eine Antwort auf die Frage. Und die Antwort ist gleichzeitig der Grund, warum selbst gestandene Männer in einer Trauung verstohlen ihre Tränen abputzen und warum Frauen im heissen Hochsommer Gänsehaut überkommen, wenn die Braut reinkommt und der Bräutigam sie in Empfang nimmt. Der Grund, warum Leute sich immer noch einlassen auf so ein unberechenbares Projekt. Der Grund ist offensichtlich, dass die Vision, die sie haben, für eine gelingende Ehe stärker wiegt als die Gefahren, die sie damit eingehen. Der Grund ist offensichtlich, dass die Leute mehr gepackt sind von dieser Aussicht, um die Gemeinschaft mit dem anderen Menschen zu leben, ein Leben zu teilen, füreinander da sein, sich einander hinzugeben bis ans Ende vom Leben, dass sie mehr gepackt sind von dieser Vision als von der Angst vor dem, wo könnte schief gehen. Man könnte auch sagen, die Liebe ist das Wagnis wert. Die Liebe ist das Wagnis wert. Wir sind in dieser Serie Adventure of a Lifetime, Abenteuer vom Leben. Und ich habe letzten Sonntag probiert zu zeigen, dass Gott eigentlich mit der Schöpfung der Welt und besonders mit der Erschaffung vom Mensch sich genau auf so ein unberechenbares Abenteuer einlädt. Dass Gott den Mensch vor sich stellt als sein Gegenüber. Ihn erschafft nach dem Ebenbild Gottes, als Partner Gottes, auf Augenhöhe von Gott. Dass Gott den Mensch schafft, um eine echte Geschichte mit dem Mensch schreiben, eine Liebesgeschichte mit ihm schreiben. Und dass er sich damit extrem verletzlich macht. Gott. Dass Gott sich extrem verletzlich macht. Und versteh mich richtig. Ich frage nicht, hätte Gott eine Welt können erschaffen, wo er alles im Griff hat, wo alles nach seiner Pfeife tanzt, wo jedes Geschöpf sich bewegt wie eine Marionette an den Händen von einem Puppenspieler. Ich frage nicht, hätte Gott so eine Welt können erschaffen? Eine Welt, wo sich jedes Atom nur bewegt, wenn Gott ein Einverständnis dazu gibt. Wir haben alle Grund zum Glauben, dass Gott so eine Welt hätte können erschaffen. Ich frage heute Abend, was für eine Welt passt zum Wesen von Gott? Was für eine Art von Schöpfung entspricht einem Wesen von Gott? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Geschichte gelesen hat oder eine von den vielen Verfilmungen von dieser Geschichte gesehen hat, wo sich nennt The Stepford Wives. Das ist eine Geschichte, ein Roman ursprünglich, von einer Familie, wo in ein Dorf zieht. Das Dorf heisst Stepford. Und die Familie zieht in das Dorf und die Mutter von dieser Familie, die beobachtet ihre Nachbarinnen und lernt andere Leute kennen. Und was ihr auffällt, ist, dass die Frauen in diesem Dorf außergewöhnlich harmonisch mit ihren Männer zusammenleben, außergewöhnlich unterwürfig sind, sich quasi im Willen von ihren Männern in jeder Hinsicht beugen. Und irgendwann kommt die Frau, die Mutter, die frisch zugezogen ist, kommt auf den grausamen Verdacht, dass die Männer von dem Dorf sich zusammengeschmiedet haben, dass sie ein Komplott geschmiedet haben gegen die Frauen und einen Weg gefunden haben, ihre Frauen zu unterwürfigen Hausmeidli umzufunktionieren. Es wird nicht ganz klar, ob sie die Frauen gerade ersetzen durch lebensechte Roboter oder ob sie irgendwie in ihrem Hirn etwas einpflanzen. Auf jeden Fall ist es diesen Männern gelungen in dem Dorf, um ihre Frauen komplett nach ihren Wünschen zu programmieren. Und jetzt mal eine Frage an alle Männer da drin. Möchtest du das wirklich? Möchtest du eine Frau haben, die so programmiert ist, dass sie dir jeden Tag dein Lieblingsessen kocht? Dass sie mit dir Fußball schaut und nicht schnarrt dabei? Dass sie dir das Bier ans Sofa bringt? Dass sie immer mit dir einverstanden ist? Und sich deinen Wünschen willenlos unterordnet. Willst du das wirklich? Ein Schweigen im Raum beunruhigt mich. Die richtige Antwort ist nein. Die richtige Antwort wäre nein, oder? Kein gesunder Mann wünscht sich das ernsthaft. Kein gesunder Mann wünscht sich das ernsthaft. Wie so eine Frau wäre für dich gar kein Gegenüber. Du würdest in dieser Frau nur wieder dir selber begegnen, deinem eigenen Willen, deinen Wünschen, deinen Begierden, deinen Vorstellungen. Du würdest nicht jemand anderem begegnen, sondern nur dir selber. Du würdest eigentlich in dieser Ehe nur in den Spiegel schauen und du würdest den eigentlichen Sinn und Inhalt von einer Ehe, die Liebe zwischen zwei Personen, Gemeinschaft, Geschichte zwischen zwei Personen, würdest du gerade zerstören, wenn du würdest probieren, deine Frau zu kontrollieren und zu manipulieren nach deinem Willen. Die Frage ist nicht, was für eine Welt hätte Gott können erschaffen. Die Frage ist, was für eine Welt, was für eine Schöpfung entspricht dem Willen von Gott oder entspricht dem Wesen von Gott? Was für eine Schöpfung entspricht dem Wesen von dem Gott, wo der Johannes beschreibt mit dem kurzen, berühmten Satz, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Der einzige Satz in der Bibel, der sich hinreissen lässt zu einer Wesensbestimmung von Gott. Der einzige Satz in der Bibel, der nicht nur beschreibt, wie Gott sich uns gegenüber verhaltet, wie Gott zu uns handelt, gerecht, gnädig, geduldig, whatever, heilig, sondern ein Satz, der beschreibt, wer Gott an und für sich ist, was das tiefste Wesen von Gott definiert. Und der Johannes sagt, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und die Liebe, die hat ein Gesicht. Die Liebe von Gott hat einen Namen. Und das ist, was der Johannes noch herausführt. Direkt im Anschluss an das berühmte Statement, Gott ist Liebe, sagt Johannes, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar worden, wo er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben können. Die Liebe von Gott ist sichtbar worden in Jesus Christus. Die Liebe von Gott hat einen Namen und er heisst Jesus. Die Liebe von Gott hat ein Gesicht und das ist ein Gesicht von Jesus. In Jesus sehen wir, wer Gott wirklich ist und wie er zu uns steht. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir einen Gott, der eine Liebesgeschichte mit uns wagt. Dann sehen wir einen Gott, der sich zutiefst verletzlich macht. Dann sehen wir einen Gott, in Jesus sehen wir einen Gott, der verzichtet auf Kontrolle, der verzichtet auf Manipulation, der nicht das Ziel hat, sich die Menschheit zu unterwerfen. Es ist auffallend im Leben von Jesus, dass er nicht kontrolliert, dass er nicht zwingt, dass er nicht manipuliert, sondern dass er probiert, Menschen zu gewinnen für seine Liebe. Dass er wirbt um Menschen und dass er sich dabei einstellt, auf Enttäuschungen und auf Zurückweisungen und auf Verletzungen. Und wir kennen Geschichte. Wir kennen Geschichte von dem Mann von Nazareth, der verraten wird von seinen besten Freunden, der verspottet wird, der angespuckt wird, der geißelt wird, wo hingerichtet wird, am Kreuz. Ein Gott, der eine echte Liebesgeschichte mit uns schreibt und sich dabei so verletzlich macht, bis zu dem Punkt, wo die Menschheit ihn umbringt. Was für eine Schöpfung passt zum Wesen von Gott? Offenbar eine Schöpfung, eine Welt, eine Geschichte, wo Gott sich selber extrem verletzlich macht. Wo er sich einlädt auf eine Geschichte mit dem Menschen, auf eine echte Geschichte und Zurückweisung riskiert. Man sieht das an allen möglichen Stellen. Letztlich zieht sich das durch die komplette Geschichte durch, wo Gott mit dem Volk Israel schreibt und wo dann einmündet ins Leben von Jesus. Es zieht sich durch die komplette Geschichte. Ich möchte mit euch nur eine Geschichte anschauen und ich bitte euch, probiert ein bisschen dran zu bleiben. Probiert euch mal reinzuversetzen in die Geschichte und in Verlauf von dieser Geschichte. Dann kommen die ein Gespür über, kommen die ein Gefühl über dafür, wie Gott seine Geschichte mit uns schreibt, wie er sich verletzlich macht und wie er dranbleibt in seinem Ziel für die Menschheit. Die Geschichte vom Prophet Samuel, oder sie fängt an beim Prophet Samuel. Ein Samuel, ein Mann von Gott, ein Mann, wo Gott durch ihn zum Volk geredet hat und Gott durch ihn dem Volk sein Herz, sein Wille gezeigt hat. Und der Samuel wird langsam alt und gebrechlich und er überlegt sich, wer seine Nachfolge könnte antreten und er beruft seine Söhne zum Nachfolger werden von ihm. Und jetzt kommt aber das Volk von Israel, kommt zum Samuel, zu dem alten Prophet. Die Ältesten von Israel, die Führungsgilde vom Volk, kommt zum Samuel und sagt zum Samuel, Samuel, du bist alt geworden, du bist zu alt, um das Volk noch richtig zu führen. Setz doch einen König ein als Herrscher über uns. Setz einen König ein. Das tönt nach einem harmlosen Wunsch, ist aber alles andere als harmlos. Weil letztlich bedeutet das, dass das Volk von Gott die Führung von Gott ablehnt. Das Volk von Gott sagt, ja, Gott ist lang genug unser König gewesen. Wir möchten uns nicht mehr von Gott sagen lassen, was wir zu tun haben, sondern wir möchten uns von einem irdischen König sagen lassen, was wir zu tun haben. Der Samuel ist entsprechend nicht einverstanden mit dem Königswunsch vom Volk Israel. Und er zieht sich zurück, heisst es, zum Gott um Rat fragen. Gott will nicht, dass das Volk einen König hat, sondern er will selber ihren König sein. Und der Samuel gehört vom Volk, wir wollen aber einen König. Und jetzt zieht er sich zurück zum Gott um Rat fragen. Und Gott antwortet dem Samuel und sagt, interessanterweise, durchschaut er genau Motiv vom Volk und sagt, mit ihrer Forderung, mit der Forderung vom Volk nach einem König, lehnen sie nicht dich ab, Samuel, sie lehnen mich ab. Sie wollen mich nicht mehr als König anerkennen. Das passt zu ihnen, sagt Gott denn. Seit ich sie aus Ägypten rausgeführt habe, ist es immer das Gleiche. Gehört die Stimme von einem enttäuschten Gott? Die Stimme von einem zurückgewiesenen Gott? Die Stimme von einem frustrierten Gott, wo mit den Widerständen und der Eigenwilligkeit der Menschen kämpfen muss? Seit ich sie aus Ägypten rausgeführt habe, war es immer das Gleiche gewesen. Immer wieder haben sie mich vergessen und sind anderen Göttern nachgelaufen. Genauso ist es auch jetzt. Gott sagt, sie lehnen mich ab. Sie haben mich verworfen. Der Wunsch von Israel nach einem König ist wie ein Schlag ins Gesicht von Gott. Nicht erst zur Zeit von Jesus Christus ist Gott ins Gesicht geschlagen worden. Sondern schon im Alten Testament, an unzähligen Stellen, wird Gott eigentlich ins Gesicht geschlagen. Und dann, was ratet Gott dem Samuel? Gott sagt zum Samuel, nachdem er klar gemacht hat, ich will ihnen eigentlich keinen König geben. Sie wendet sich mit dem von mir ab. Nachher sagt er zum Samuel, gib ihnen, was sie wollen. Erfüll ihre Forderung. Gott lässt sich ein auf den Wunsch vom Volk nach einem König. Und er redet nachher zum ganzen Volk Israel und erklärt ihnen nochmal das, was er vorher im Samuel schon gesagt hat. Er sagt, Volk Israel, ich habe euch aus Ägypten geführt. Ich habe mich um euch gekümmert. Wenn ihr in Not gsi sind, habe ich euch geholfen. Wenn ihr in Bedrängnis gsi sind, habe ich euch befreit. Ich bin für euch da gsi. Ich habe euch gut geführt. Ich bin ein guter König gsi für euch. Und jetzt wendet ihr euch ab von mir und wollt selber einen König. Einen anderen. Und dann sagt Gott, und ihr sollt überkommen, was ihr möchtet. Gott ist enttäuscht, er ist frustriert, aber er strickt schon einen neuen Plan. Er sagt, okay, wenn das Volk, ich habe einen Plan gehabt ohne König, aber wenn das Volk einen König will, dann stricke ich einen Plan mit König. Und er sucht sich selber einen König aus. Er denkt sich ja, wenn das Volk Israel einen König überkommt, dann sollen sie einen guten, dann sollen sie den besten König überkommen, den ich finde. Und er sucht, er tut einen König Hand verlesen. Und sein Name ist Saul. Und er stellt dem Volk der König vor, der Saul, grösser als alle anderen, ein beeindruckender, führungsstarker, gottesfürchtiger Mann. Und das Volk ist begeistert, sie sagen, lang soll unser König leben. Nur, der Saul erweist sich als Mäntigsprodukt. Der Saul taugt trotz allem nicht als König. Und kaum ist er im Amt, kaum hat er seine Position angetreten, widersetzt er sich Gott, widersteht seinem Willen und handelt gegen seine ausdrückliche Anordnung. Und der Samuel kommt quasi aus dem aktiven Ruhestand, kommt er zum Saul und sagt dem Saul: Was hast du gemacht? Das war dumm gewesen von dir. Du hast den Befehl von Gott abgewiesen. Dabei hat er dir und deinen Nachkommen für alle Zeiten Königsherrschaft über Israel geben. Aber du hast die Königsherrschaft durch dein Handeln verspielt. Ist das nicht bemerkenswert? Gott lässt sich ein auf die Geschichte mit dem König und er plant dem Saul Königsherrschaft zu geben und seinen Nachkommen. Er plant quasi mit dem Saul eine richtige Linie von Königen anzufangen in der Geschichte von Israel. Und der Samuel sagt jetzt: Saul, du Dubbel, du hast die ganze Geschichte verspielt mit deiner Rebellion gegen Gott. Interessant, was Gott denn sagt in Reaktion auf den Widerstand vom Saul. Gott sagt zum Samuel: Ich bereue es, dass ich den Saul zum König gemacht habe. Denn er hat mir den Rücken zugekehrt und meinen Befehl nicht ausgeführt. Gott bereut, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Gott bereut, dass er den Saul zum König gewählt hat, wo er sieht, wie der Saul rauskommt. Und das ist eine von vielen Stellen in der Bibel, wo von der Reue Gottes redet, wo davon redet, dass Gott seine eigenen Entscheidungen oder sein eigenes Handeln bereut, nachdem er sieht, wie Menschen darauf reagieren, nachdem er realisiert, wie es rauskommt, nachdem er merkt, wie sich Menschen von ihm abwenden. Und da heisst es an dieser Stelle: Gott bereut, dass er den Saul zum König gemacht hat, weil er ihm den Rücken zugekehrt hat. Gott ist enttäuscht. Wieder ein Sackgasse. Der Samuel, der Prophet Samuel, der verliert langsam die Hoffnung. Dem rutscht das Herz in die Hosen. Das heisst, er zieht sich zurück. Er ist frustriert. Er hat wahrscheinlich das Gefühl, ja, jetzt ist alles Bach abgegangen. Israel hat den Plan A verworfen. Und Gott hat den Plan B gestrickt. Jetzt ist der Plan B auch in die Hose gegangen, wie der Saul ein Pflaumen ist. Und der Samuel zieht sich zurück und Gott kommt zum Samuel in einer berührenden, seelsorgerlichen Begegnung. Und Gott sagt zum Samuel: Samuel, wie lange willst du noch um den Saul trauern? Nimm dein Horn, dein Widerhorn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort kannst du den Isai aufsuchen, denn einen von seinen Söhnen habe ich zum König auserwählt. Der Samuel denkt, es ist vorbei. Plan B ist gestorben. Jetzt ist es vorbei. Aber Gott hat bereits einen Plan C ausgearbeitet und ins Rollen gebracht. Er schafft bereits einen Plan C. Er sagt zum Samuel: Hey, stand auf, gange die Familie. Ich habe einen von diesen Söhnen berufen, um den neuen König von Israel zu werden. Wie heisst er? David. Der David. Und es erübrigt sich zum Sagen, dass auch in der Geschichte von David vieles in die Hose gegangen ist und dass Gott auch mit dem David unglaubliche Kreativität gebraucht hat und unglaubliche Geduld, um mit ihm seine Geschichte weiterschreiben. Gott macht sich mit der Geschichte, mit dem Mensch extrem verletzlich. Er lässt sich zurückweisen, er lässt sich ablehnen, er lässt sich enttäuschen. Ha, aber er gibt nicht auf. Er gibt nicht auf. Wenn es etwas gibt, wo wir sehen, in so einer Geschichte und überhaupt in der Geschichte von Gott mit dem Mensch, dann ist es Gottes heilige Beharrlichkeit, um mit uns ans Ziel zu kommen. Und manchmal kommen Leute zu mir und beklagen sich bei mir, nicht so offensichtlich, sondern unter vorgehaltener Hand, weil man will ja ein guter Christ sein und das sollte man ja eigentlich nicht denken. Aber sie sagen dann zu mir eigentlich: Warum ist die Bibel so dick? Es gibt Leute, es gibt Christen, die leiden darunter, oder? Warum? Ich meine, wer liest heute noch so ein dickes Buch? Und das ist die Bibel. Das ist jetzt, das kann man jetzt nicht schönreden. Die Bibel ist nicht schlank. Die Bibel ist nicht voll schlank. Die Bibel ist fett. Warum ist die so fett? Warum ist die so fett? Kann sich Gott nicht kurz fassen? Hätte es nicht auch ein schlankes Büchli tun? Kann sich Gott nicht kurz fassen? Gott kann sich kurz fassen. Ich glaube, es spricht eigentlich alles dafür, dass Gott eine sehr viel kürzere Bibel geschrieben hätte, wenn es an ihm liegt. Wenn es an Gott liegt, hätte man vielleicht jetzt nur so ein doppeltes Faltblättchen in der Hand. Aber versteht ihr, Gott ist nicht der, der die Bibel so in die Länge zieht. Wir Menschen ziehen die Bibel so in die Länge. Wir Menschen machen die Geschichte so lang mit unserer Rebellion, mit unserem Widerstand, mit unserer Eigensinnigkeit, mit unserer Hartnäckigkeit, mit unserer Verbocktheit Gott gegenüber. Wir machen die Geschichte so lang. Also Gott muss alle möglichen Wendungen nehmen, alle möglichen Sackgassen beschreiten und extra Runden drehen und alle möglichen Einfälle verwirklichen im Umgang mit uns. Und das macht die Geschichte so lang. Wir ziehen die Bibel so in die Länge wie der Peter Jackson die meisten von seinen Filmen. Wir sind das. Und die Bibel, die Dicke von der Bibel, beweist nicht, dass Gott sich nicht kurz fassen kann. Sondern die Dicke von der Bibel beweist, dass Gott uns nicht aufgibt. Die Dicke der Bibel beweist, dass Gott durch alle Widerstände durch und durch alle Enttäuschungen durch und durch alle Zurückweisungen durch nicht aufgibt, seine Geschichte mit uns zu schreiben und seinen Plan, seine Absichten, seine guten Absichten mit uns zu verwirklichen. Das ist es, was die Bibel uns zuruft. Das ist die Schlagziele über die Bibel. Gott lässt seine Menschen nicht los. Gott gibt uns nicht auf. Und er ist bereit, jeden Preis zu zahlen für das. Das bringt uns zurück zu der Geschichte von Jesus. In Jesus Christus, im Leben von Jesus, zeigt sich einerseits die Verletzlichkeit von Gottes Liebe in voller Klarheit. In dem Jesus, der verraten und misshandelt und hingerichtet, ans Kreuz geschlagen wird. In dem Jesus zeigt sich die Verletzlichkeit von Gottes Liebe. Wie nirgends sonst. Aber in dem Jesus zeigt sich auch die Beharrlichkeit, die Unnachgiebigkeit von Gottes Liebe. Wie nirgends sonst. Ja, das stimmt. Gott macht sich verletzlich in Jesus. Aber er ist nicht ohnmächtig. Gott lässt sich ablehnen, aber er gibt nicht auf. Gott lässt sich hinrichten, aber er bleibt nicht tot. Sondern Gott besiegt, in Jesus Christus, besiegt Gott gerade durch seine verletzliche Liebe, besiegt er den Tod, sprengt ein Grab auf und schafft durch seine Liebe das, wo man mit Kontrolle und Zwang und Manipulation nie wird erreichen. Er gewinnt ein Herz von Menschen für sich. Und er transformiert, er verändert das Herz von Menschen. Von innen aus. Etwas, wo du mit Kontrolle und Vorherbestimmung und Manipulation und Druck nie würdest erreichen. Erreicht Jesus. Jesus endet nicht am Kreuz. Jesus auferstaat zu einem neuen Leben. Und Jesus trägt mit seiner Liebe den Sieg davon. Der Petrus, der ihn verraten hat und ihn im Stich gelassen hat, schmählich, wo geflohen ist vor Jesus. Der Petrus wird von Jesus nach der Auferstehung wieder aufgesucht. Jesus geht ihm nach. Jesus streckt ihm die Hand aus. Jesus stellt Beziehung zu dem Petrus wieder her. Und er schreibt seine Geschichte weiter mit dem Petrus. Er schreibt seine Geschichte weiter und macht ihn zu einem von den Leitern, zum Hauptverantwortlichen von der Chile, von dieser revolutionären Bewegung, die startet. Jesus lässt sich nicht einschüchtern von der religiösen Elite in der damaligen Zeit, von den jüdischen Führern, die sich gegen ihn verschwören, die ihm den Tod wünschen. Jesus lässt sich nicht einschüchtern von dem. Und Jesus lässt sich nicht überwinden von dem letztlich. Als er auferstanden ist, begegnet er gerade einem von den tonangebenden Verfolger vom Christentum. Einer von den Hasser von dem Jesusweg. Ein Paulus begegnet er. Und er macht ihn zum grössten Missionar von der Jesusbewegung. Er macht ihn zu einem Zeugen von dieser Liebe, wo Jesus gelebt hat. Jesus lässt sich nicht einschüchtern von den Römern, von der Grausamkeit der Römer, die ihn hingerichtet haben. Noch wo er am Kreuz hängt, vergibt er denen, die ihn geschändet haben. Und ein römischer Hauptmann, einer, der wahrscheinlich Verantwortung hatte für das, was in dieser Kreuzigung passiert ist, der quasi der Chef war von diesen Vorgängen dort. Ein römischer Hauptmann sieht, wie der Jesus sein Leben hingibt, in Liebe für andere. Und er bezeugt am Kreuz, oder wo Jesus noch am Kreuz hängt, bezeugt er, das ist Gottes Sohn gewesen. Etwas in ihm ist gewonnen worden. In dem, wo ihn hingerichtet hat, einer von denen, wo ihn hingerichtet hat, ist gewonnen worden für die Liebe von dem Gott. Lass dich nicht täuschen. Der Gott macht sich verletzlich. Aber der Gott ist beharrlich und er kommt an sein Ziel. Und er kommt an sein Ziel mit ihm und mit meinem Leben. Unser Sohn, der liebt Lego. Und seit er klein ist, schon als er noch in den Windeln rumgekrabbelt ist, hat er Duplo-Türme gebaut, die seine schmächtige Lebensgröße bei weitem übersteigen. Er hat seither die Faszination von Lego nie verloren. Er ist begeistert, um mit diesen Teilen etwas zusammenzubauen. Und manchmal bringt mir Gott Sachen bei, über sich und über das Leben, wenn ich mit den Kindern spiele. Und das war so ein Moment, wo ich mit unserem Sohn vor einem grossen Berg, vor einem grossen Berg von Lego gestanden bin. Tausende von Möglichkeiten. Was könnte man jetzt aus dem nicht alles machen? Und ich mache einen Vorschlag. Ich sage einem Luan, unserem Sohn, sage ich, du, lass uns ein Rennauto bauen. Der Luan ist begeistert und wir fangen an, die Teile zusammenzufügen. Er sucht die Spezialteile aus Rädern und Platten und so. Und je länger wir bauen, desto weiter entfernt sich das Objekt von einem Auto. Und das bleibt auch dem Luan nicht verborgen und er ist leicht frustriert und dann irgendwann sehr frustriert und sagt zu mir, Papi, das ist doch kein Auto, das wird doch nichts, das gibt doch nichts mehr. Und ich schaue ihn an und denke, ja, schau, als Auto ist das jetzt wirklich scheiße. Also ich sage das natürlich nicht so, das ist ja pädagogisch nicht wertvoll, oder? Aber ich denke, dass ja als Auto taugt jetzt das nichts mehr. Aber dann kommt mir eine Idee. Dann sage ich zum Luan, ja Luan, das wird kein Auto mehr, das stimmt. Aber das ist doch schon ein Teil von einem prächtigen Unterseeboot. Und der Luan ist mit neuem Elan dabei, ganz enthusiastisch bauen wir das Auto oder das missglückte Auto, bauen wir in ein Unterseeboot um. Und wir bauen und bauen und bauen und leider gleicht das Objekt mit der Zeit auch immer weniger an einem Unterseeboot. Und unser Sohn ist wieder frustriert und sagt, ja, ich kann das gleich nicht gut, ich werde nie ein grosser Ingenieur und so. Dann sage ich, nein, Luan, look, dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Ich sage ihm, Luan, das stimmt, als Unterseeboot ist das Teil gescheitert. Aber das ist doch, dass wir das nicht vorher gemerkt haben, das ist doch der Rumpf von einem gewaltigen Raumschiff. Und wir fangen weiter an bauen und wir bauen das missglückte Auto / missglückte Unterseeboot zu einem gewaltigen Raumschiff um. Zu einem Spaceship, wo der Captain Kirk höchstpersönlich eifersüchtig gewesen wäre drauf. Und das Ganze wird etwas Wunderbares. Und wenn ich zurückschaue, dann denke ich, Gott, viele Christen haben das Gefühl, dass die Geschichte, die Gott mit ihrem Leben schreibt, dass Gott mit ihnen so umgeht, wie so mit einem Lego-Bausatz nach Anleitung. Du kaufst einen Bausatz in einem Karton, da ist dann angeschrieben 1537 Teile. Und jetzt geht's eigentlich darum, um all die Teile, hast alles schön abzählt und alles muss an seinem Platz landen. Und jetzt musst du mit deinem Leben all die Teile am richtigen Ort versorgen. Und viele Leute haben so ein Verständnis von Gottes Geschichte oder Gottes Plan. Wir sagen das dann auch noch so, Gottes Plan mit unserem Leben. Und wir haben so einen Lego-Bauplan vor Augen, wo irgendwie alles genau festgelegt ist, wie es muss aufeinander kommen. Und das beunruhigt viele Christen, viele Menschen, weil sie nämlich den Verdacht haben, dass in ihrem Leben der Plan schon zünftig durcheinander geraten ist. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht, dass die Art und Weise, wie Gott seine Geschichte mit dir schreibt, mit deinem Leben, sehr viel ähnlicher ist, sehr viel näher ist bei dieser Art, wie ich mit unserem Sohn Lego gespielt habe. Und das ist eine gute Nachricht. Vielleicht sitzt du da inne heute Abend, und du hast das Gefühl, in deinem Leben, das ist kein begeisterndes Bauprojekt mehr, das ist ein Haufen mit losen Teilen. Und irgendwie schaust du zurück auf dein Leben und du hast das Gefühl, dass ich bringe das nicht mehr zusammen zu etwas Gescheitem. Und du hast den Verdacht oder du hast Angst, dass da nichts mehr rechts draus wird. Lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht täuschen. Gott ist dir immer mindestens eine Idee voraus, was er mit deinem Leben noch anstellen könnte. Gott ist nicht ratlos, wenn er dich anschaut. Gott ist nicht ideenlos. Er hat eine Absicht mit deinem Leben und er schreibt die Geschichte weiter. Und vielleicht sitzt du auch da und du hast das Gefühl, hey, wenn du zurückschaust auf dein Leben, du hast vielleicht Sachen definitiv in den Sand gesetzt. Du hast Sachen brutal verhauen. Du hast kapitale Fehler gemacht, wo du dir selber nur schwer vergisst. Und du schaust zurück und du bist dir sicher, also wenn es nach einem festen Bauplan geht, dann sind in meinem Leben verschiedene Teile ziemlich schief aufeinander geraten. Und du hast das Gefühl, hey, mein Plan ist versaut. Was Gott vorgehabt hat mit meinem Leben, die 1537 Teile, die sind in meinem Leben letztes zusammengebaut. Lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht täuschen. Gott ist dir mindestens eine Idee voraus. Und Gott schreibt seine Geschichte weiter mit deinem Leben. Inklusive diesen Teile, die du falsch zusammengebaut hast. Und wenn du vielleicht das Gefühl hast in deinem Leben, dass Leute in deinem Leben dir Teile gestohlen haben, du hast Sachen erlebt in deinem Leben, vielleicht ein Zerbruch von einer Beziehung, vielleicht auch Missbrauch, irgendeine traumatische Erfahrung, die du gemacht hast, wo du das Gefühl hast, da ist mir etwas geraubt worden in meinem Leben. Und du hast das Gefühl, hey, ich habe gar nicht mehr alle 1537 Teile. Da ist mir etwas geklaut worden, da ist mir etwas geraubt worden in meinem Leben. Aus dem wird nichts mehr gescheit. Lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht täuschen. Gott schreibt seine Geschichte mit dir weiter. Und wenn es kein Auto gibt, wo fährt, wenn das Ding nicht fährt, dann baut er etwas draus, wo schwimmt. Und wenn das Ding nicht schwimmt, dann baut er etwas draus, wo fliegt. Aber er bringt dein Leben an ein gutes Ziel. Er lässt dich nicht los. Er gibt dich nicht auf. Er ist der Vollender von deinem Glauben. Wie es im Neuen Testament heisst. Jesus ist der Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Jesus, ich danke dir für die Geschichte, die du schreibst, in der Bibel mit Männern und Frauen Gottes. Die Geschichten, die so voll sind mit Sackgassen und Abzweigungen und Extrarunden. Und du gibst die Leute nicht auf. Und Jesus, du gibst uns nicht auf. Du sagst, du bist der, der unseren Glauben angefangen hat. Und du bist der, der unseren Glauben wird vollenden. Und Jesus, ich sprich das jeder Frau und jedem Mann zu, wo heute Abend da hinten sitzt. Gott gibt dich nicht auf. Gott gibt dich nicht auf. Gott schreibt seine Geschichte weiter mit dir. Gott hat gute Pläne, gute Absichten mit deinem Leben. Gott ist dir immer eine Idee voraus. Und lass dir das nicht einreden. Dass du die Sache in den Sand gesetzt hast, dass das nicht mehr gescheit, nicht mehr rechts wird mit deinem Leben. Lass dir das nicht einreden. Sondern streck dich aus nach dem Gott, der mit seiner Liebe an deinem Leben dran bleibt. In Jesu Namen. Amen.